Herzlich willkommen zum Schwingungskongress. Ich begrüße heute Michaela Merten. Michaela, du bist Coach, Motivationstrainerin, Bestsellerautorin und Mitgestalterin von Happiness House. Magst du dich kurz vorstellen und vor allen Dingen auch, wie dein Weg so war?
Ja, der Weg, wie viele Stunden haben wir? Also ich weiß jetzt nicht, wie viele Menschen mich noch kennen von meiner Arbeit als Schauspielerin von früher. Ich habe auch so ähnlich wie mein Mann, Pierre Frank, wir waren beide Schauspieler, wir haben uns aber nicht kennengelernt während der Arbeit oder so, überhaupt nicht. Das ist auch so eine eigene Geschichte, da hat er auch in seinem Buch das mal erwähnt, weil das sehr, sehr ungewöhnlich ist. Und sein Thema ist ja, finde den wahren Seelenpartner. Und wir sind ja seit 31 Jahren verheiratet und wir empfinden uns auch sehr als Seelenpartner. Also mein Weg, jetzt unabhängig von Pierre, bis ich Pierre kennengelernt habe, ich war Schauspielerin, sehr, sehr früh angefangen, so mit 13, 14 als Kinderclown. Da habe ich eine eigene Clownsfigur entwickelt und habe dann einfach so für die Kinder im Kindergarten gespielt oder einfach so an Geburtstagen. Und es war für mich von Anfang an klar, ich will Schauspielerin werden. Und das ist natürlich so ein bisschen schwierig, wenn so ein blondes, blauäugiges Mädchen, wenn man sie fragt, na, was willst du denn mal werden? Und dann sagst du, Schauspielerin. Und alle sagen, lass mal stecken, das wollen ja alle. Und für mich war das aber total klar. Also ich habe mich davon überhaupt nicht abbringen lassen und habe dann einfach eine Aufnahmeprüfung nach der anderen gemacht. Man macht ja so eine Tournee. Und ich die ganzen Schauspielschulen und die Hochschulen und die Unis und so. Und ich wurde glücklicherweise am Max-Reinhardt-Seminar in Wien genommen. Das ist so die beste Schauspielschule, die es so gibt. Und Wien war ein wunderbares, sozusagen für eine junge, ganz junge Frau, so ein richtig schönes Coming-out. Da durfte ich mich ausprobieren, da war ich alleine, weg von zu Hause und weg von diesem, du musst das so machen, du musst das so machen und wir wollen das von dir, wir wollen das von dir. Ich bin Einzelkind und ich fühlte mich halt sehr, sehr restriktiv so erzogen, so das macht man nicht und du musst ein braves Mädchen sein und alles muss so und so sein. Ich fühlte mich so ein bisschen wie so ein dressierter Affe, ne? Und da konnte ich dann endlich ausbrechen, meine Schauspielerei beginnen und bin vollkommen aufgeblüht in der Schauspielerei und habe, wie man das halt so macht, so die übliche Schauspielkarriere für alle, die nicht wissen, wie das so funktioniert. Also früher war das so, man hat eine Schauspielschule gemacht, dann hat man am Theater kleinere Rollen gespielt, man hat sich sozusagen hochgedient in größere Rollen am Theater bis Hauptrollen am Theater und irgendwann mal durfte man dann auch so ein bisschen Fernsehen machen und auch da hat man sich dann hochgedient mit einem Drehtag, drei Drehtagen immer mehr, bis man sozusagen nur sich so etabliert hat. Und dann hatte ich das große Glück. Das klingt jetzt so, als ob das schon im ersten Jahr alles passiert wäre. Also ich mache das einfach schnell über so einen Bogen von, wann habe ich die Serienhauptrolle bekommen, nach 17 Jahren im Geschäft sozusagen, also 10 Jahre nur Theater, dann 10 Jahre, so 7 Jahre so Fernsehen, immer größere Fernsehrollen, Derek, Tatort, Siska, diese ganzen Geschichten, Bergdoktor, was man halt so spielt, wenn man sozusagen als Schauspieler noch nicht die Serienhauptrolle hat. Und dann bekam ich eine Serienhauptrolle angeboten. Und das ist Katrin ist die Beste, die war bei Sat.1 eine der erfolgreichsten Fernsehserien, die es gibt. Also die haben so im Ranking ist es, ich glaube Bergdoktor und so. Wir sind so ziemlich eng auf von der ganzen Sichtbarkeit. Und ich habe schon den Pierre kennengelernt gehabt und unser Kind bekommen. Und ich habe dann nebenher die Heilpraktiker-Ausbildung angefangen. Mhm. Und alle haben mich gefragt, warum machst du das jetzt? Und ich wusste, da ist etwas in mir, das ist mir nicht genug, Schauspielerei ist mir nicht genug. Also etwas darzustellen, was andere schreiben, ist zwar hübsch und schön und man wird auch total gestreichelt und man darf dann mit so einer Limousine zum Event fahren, dann holen sie einen ab, dann kriegt man ein Parfum geschenkt, dann weißt du so, also man wird so wie so eine Prinzessin behandelt, wenn man es dann geschafft hat, also nicht alle kriegen ja das so in diese Ebene rein. Ich hatte halt das Glück und es wurde mir aber dennoch immer hohler, immer hohler, immer hohler. Also ich fühlte mich immer weniger gesehen als das, was ich bin oder wer ich bin, sondern ich fühlte mich nur noch als das gesehen, was ich darstelle. Und ich habe ja schon nebenher ganz, ganz viele Bücher gelesen, so von alten Meistern, vom Himalaya. Ich habe die Bhagavad Gita gelesen. Ich habe mich sehr, sehr mit den fernöstlichen Dingen beschäftigt und auch mit deren sozusagen Weg, mit dem tibetischen Buddhismus. Der ist mir übrigens am nahesten von allen. Bin katholisch aufgewachsen und in der katholischen Kirche gibt es keinen Reinkarnationsgedanken. Also in der Bibel steht das nicht drin. Ich habe dann später mit meinen eigenen Recherchen erfahren, dass das drin war und rausgestrichen worden ist. Da muss man aber auch erstmal den Weg gehen, ne, erstmal forschen zu wollen, was ist denn da alles noch authentisch und was ist nicht mehr authentisch. Und warum ich das erwähne, ich springe nämlich zurück, weil ich mit 13, 14 Jahren, und das erzähle ich auch und habe es auch in einem meiner Bücher geschrieben, bin ich in Trance gefallen eine Nacht und konnte am nächsten Morgen nicht wirklich aufwachen. Und da gibt es eine Parallelwelt. Also das ist die Michaela in Trance. Die Mutter versucht, Michaela aufzuwecken und Michaela in der Trance sieht den Autounfall, den tödlichen Autounfall meines Onkels in Echtzeit. Also der ist in der Früh, der hat ein Kindertheater gehabt in der Tschechei und ist mit seinen Teammitgliedern im Auto, mit vollgepackt, mit Puppen, mit allem drum und dran, ist er zur nächsten Stadt gefahren, um dort die Vorstellung zu machen. Also sie sind sehr, sehr früh losgefahren und das war so 7, 8 Uhr morgens und ich war da immer noch in Trance und ich konnte nicht aufwachen bis 13 Uhr ungefähr. Und ich sehe, wie sie fahren, ich sehe, wie mein Onkel, wie das Auto sich dreht und in der Luft dreht, er rausfliegt mit einem Kopf auf einen Stein, eine tödliche Kopfverletzung bekommt, eine Hirnverletzung bekommt, er bekommt einfach so laienhaft etwas um den Kopf und er erscheint mir auch in dieser Trancezeit. Und ich habe natürlich geschrien und ich habe dann aus der anderen Ebene meine Großmutter, es wusste ich nicht, wer das war, aber es kamen zwei ältere Menschen. Einer hat leicht gehumpelt und eine andere Frau war mit so einem Blümchenkleid und ich schrie in der anderen Ebene, Hilfe, 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 kommt, 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 kommt her, helft mir. Und letztendlich, als dann die Trance vorbei war und der Traum vorbei war, bin ich aufgewacht, war völlig am Ende mit den Nerven und habe es dann glücklicherweise meiner Mutter erzählt. Glücklicherweise, schrecklicherweise, weil wenn ich es nicht erzählt hätte, dann hätte sie mir danach nie, nie, nie wieder geglaubt. Ich hätte mir nie, nie wieder geglaubt. Also ich habe es ihr erzählt, sie hat es komplett verdrängt, hat gesagt, es ist nur ein Traum, es ist nur ein Traum, es ist nur ein Traum. Und um 15 Uhr kam der Anruf und es ist alles so gewesen. Und der Mann mit dem Gehstock, das war mein Urgroßvater, der schon lange, lange in der anderen Ebene war. Und meine Urgroßmutter, also mütterlicherseits, die eben dessen Sohn jetzt, also Urenkel gerade, verunfallt war. Also und dieses Ereignis hat mich aber so geschockt, weil es sich ja bestätigt hat, dass ich komplett zugemacht habe. Und ich habe es nicht nur zugemacht, so nach dem Motto, oh, was habe ich da gesehen, sondern wenn ich sowas sehen kann und ich kann es nicht verhindern, dann will ich es nie wieder sehen. Also ich habe mir die Schuld gegeben, dass ich es nicht verhindern konnte. Weil wenn man etwas sieht, kann man ja was sagen. Aber ich konnte es nicht. Ich habe ja was gesagt auf der anderen Ebene, aber es war nicht meine Rolle, nicht meine Rolle in dem Sinne, dass ich, es stand mir nicht zu. Ich konnte es nicht verhindern, das war sein Seelenauftrag. Und ich sollte nicht in seinen Seelenauftrag hineinpfuschen. Ich war nur Beobachterin seines Seelenauftrages. Und er kam dann auch, um sich von mir zu verabschieden. Und er kam dann auch später immer wieder im Traum. Und solche Sachen, die habe ich dann komplett niederbetoniert in mir. Komplett niederbetoniert, bis ich so 27, 28 war und ich meine eigene Selbstablehnung nicht mehr ertragen habe. Also ich war so ein Selbsthassmensch. So ich habe mich nicht leiden können. Ich habe mich wirklich gehasst. Man kann dieses starke Wort wirklich mit Fug und Recht sagen. Und dann habe ich verschiedene chronische Krankheiten auch gehabt, chronische Bronchitis, chronische Nebenhöhlenentzündung, chronische Blasenentzündung. Und das ist, wenn du am Theater spielst, halt nicht witzig, weil du stehst mit 40 Fieber auf der Bühne. Ich stand mit Krämpfen hinter der Bühne, dann tata, ne, mein Stichwort, das gerade noch rausgekriegt und dann wieder mit Krämpfen zusammengebrochen. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss was ändern. Irgendetwas ist hier nicht klar. Und bin dann also zu verschiedenen gegangen, zu einem Heilpraktiker, der gesagt hat, Darmsanierung, weil ich habe mich natürlich im Theater auch sehr, sehr schlecht ernährt. Und ein anderer war ein psychologischer Kinesiologe. Und das war lebensverändernd. Das war ein psychologischer Kinesiologe, der das aufgemacht hat. Also er hat die Tür aufgemacht zu dem allem, was ich unterdrückt hatte. Ich bin in dieser Sitzung weinend zusammengefallen. Viele sagen sich ja mal, man kann doch jetzt nicht bei einem Coach weinen. Doch, 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 das ist der Sinn. Der Sinn ist, dass man eben das erlöst, was in einem so drin hängt. Und dann war alles wieder da. Dann war alles wieder sichtbar. Ich habe alles wieder mitbekommen. Ich habe so. Das war natürlich dann wiederum sehr, sehr viel. Dann habe ich dann gelernt. Glücklicherweise anderthalb Jahre später habe ich dann unsere Ausbildung kennengelernt, weil der Pierre und ich, wir sind beide in der Regressionstherapie ausgebildet worden. Und das war sozusagen meine Rettung, diese Coaching kennengelernt zu haben, mit der wir dann sehr lange gearbeitet haben, also Ausbildung gemacht haben, weil ich dann gelernt habe, jetzt kann man die Tür zumachen, jetzt kannst du die Tür aufmachen, das sind deine Gaben und so kannst du sie einsetzen. Aber wenn man dich nicht fragt, setzt du sie nicht ein. Das heißt, ich arbeite jetzt ganz schlicht und ergreifend als ganz normaler Life-Coach. Und wer meine Schwingung versteht, der versteht, was ich noch alles kann. Aber ich trage das nicht offen vor mir her. Und letztendlich Schwingungskongress, also ich empfinde Schwingung oder mein Anteil oder meine Wahrnehmung für Schwingung ist, dass wir ja alle nicht nur eine, sondern wir sind ein ganzes Konglomerat an Schwingung. Wir sind ja wie eine Fernsehstation und diese Fernsehstation beamt einfach ständig Schwingung durch die Gegend und meistens ist es unbewusst. Also meistens wissen wir ja gar nicht, wie wir wirken. Wir sagen etwas und da wird in die Welt reingeschwungen und wir sind dann total überrascht, was kommt mir denn da entgegen? Und am überraschtesten sind wir, wenn wir doch so lieb sind und doch so gute Menschen. Und wie kann es dann doch so viel Böses geben und so viel Negatives uns gegenüber? Also Beispiel, eine junge Frau, ist Angestellte, ist neu in dem Job, ist in der Probezeit, 6 Monate, ein Jahr, keine Ahnung. Und sie hat einen Chef, der sie unbewusst an ihren Vater erinnert. Der Chef weiß nichts von seinem Glück und die junge Frau, die gerade frisch angestellt ist, weiß auch nichts von ihrem Glück. Nur nach der ersten Aufregungsphase und alles ist toll und die Kollegen sind so lieb und der Kuchen zur Begrüßung war toll, kommt ja dann der Alltag. Und dann gibt es ja immer wieder Anknüpfungspunkte, weil der Chef ist ja der Chef, also muss der ja mit der jungen Frau in irgendeiner Form in Aktion gehen, interagieren. Und wenn sie das alles unbewusst hat und sie es nicht bearbeitet hat, was ihr Vaterthema ist, dann projiziert sie immer mehr, immer ein Stückchen mehr, immer ein Stückchen mehr, immer ein Stückchen mehr, noch mehr und noch mehr und noch mehr, bis sie vor lauter Mobbing, alle sind gegen mich, kündigt. Dann denkt sie sich, oh super, ah, ich bin endlich zu mir gestanden, ich habe es geschafft, ich habe mein authentisches ich habe gekündigt, egal ob ich einen anderen Job habe, Mann, bin ich eine Heldin, ganz toll. So, nächster Job, ihr wisst schon alle, was kommt, nächster Job, alles wieder super anfangen, das ist so ein bisschen äquivalent zu dem, ich verliebe mich neu, ich habe einen neuen Freund und komisch, irgendwie wird die Beziehung wieder genauso wie beim vorigen. So, und so ist es natürlich auch wieder mit dem nächsten Chef, aber diesmal ist es eine Chefin. Also kann das ja gar nicht passieren. Interessanterweise passiert das natürlich genauso, weil wir ja nur, sage ich jetzt mal, diese Schwingung als Antwort und als Lösung und als Erfahrung haben und wir erzeugen in dem anderen eine Antwort und eine Lösung und eine Erfahrung. Jetzt kann es sein, dass das so dissonant ist, dass beide von Anfang an schon sagen, nee, die brauche ich gar nicht erst engagieren. Also die kriegt dann schon nach der Bewerbung nicht den Job. Oder beide haben so eine ganz schnelle Art von Vertrautheit. Alles ist prima, irgendwie, als ob wir uns schon immer kennen. Und dann kommen die Schatten hoch. Und dann kommt immer dieses schöne, ich beame was in die Gegend und ich kriege eine Antwort und au, das tut weh. Und dann guckt man sich dieses au, das tut weh nicht an. Ganz klassisch, man verdrängt es, man denkt, ach, das kriege ich schon weg. Und man fängt an zu kompensieren. Man fängt an zu kompensieren mit Essen. Man fängt an zu kompensieren mit Alkohol vielleicht, mit anderen Geschichten. Man kompensiert auch mit Sex, man kompensiert mit Dates. Also erstmal ist die Lösung da draußen. Die Rettung ist da draußen, da draußen, da draußen. Und das kann man dann schon mal locker auch ein paar Jahre machen. Und das kann man auch ein paar Beziehungen lang machen, ein paar Jobs lang machen. Man kann das auch ein paar Leben lang machen. Das ist nämlich das Faszinierende daran. Man kann es echt ins nächste Leben mitnehmen. Und ich bin aus meiner Passion her jemand, der immer sagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Und ich schaue mir das dann immer entweder im Einzelgespräch oder beim Happiness House über die Kurse oder das Sonntagsfrühstück, was wir immer machen mit unserer Community, die ja da ganz viele Fragen stellen. Ich schaue es mir entweder bei mir gleich an oder wenn jemand zu mir kommt mit der Person, weil dann ist sie ja schon so weit, sich das anschauen zu wollen. Und ja, bei meiner Geschichte zum Beispiel, ich bin Expertin geworden für sehr dominante Väter, für junge Frauen oder auch ältere Frauen oder Frauen um die 50, die sagen, wieso gerate ich immer an den gleichen oder wieso gerate ich an den falschen? Oder ich habe jemanden kennengelernt, das ist ganz bestimmt mein Seelenpartner, aber leider ist er verheiratet und er sieht es nicht so, aber er ist noch nicht so weit. Also auch da gibt es ganz, ganz viele Ausreden, derer man sich überhaupt nicht bewusst ist, dass man sich eine Person in sein Leben zieht, die nicht vorhanden ist für einen selber, weil man das im Grunde genommen unterbewusst gar nicht will. Deswegen ist meine oberste Regel immer, wenn es der Seelenpartner ist und der ist verheiratet, das kann passieren, dann ist er aber innerhalb von 3 Monaten, hat er alles klar gemacht, seine Frau verlassen, alles klar gemacht, ein gutes Verhältnis gemacht, wenn da Kinder sind, gut das alles eingenordet und gesagt, okay, ich ziehe schon mal aus. Kann ja sein, dass beide verheiratet sind. Ich ziehe schon mal aus, die andere Person zieht auch schon mal aus. Sie ziehen noch nicht zusammen, sondern sie schauen, dass der Übergang erwachsen und gut gelingt und dann gehen sie zusammen. Das ist eine erwachsene Seelenpartnerschaft auf Augenhöhe, falls beide verheiratet sind oder einer verheiratet ist. Sobald man sich in einer dauergeliebten Rolle befindet, von 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ich habe schon alles erlebt, vielen, vielen Jahren Dauergeliebte, dann
trennt sich dann bestimmt bald, oder?
Der trennt sich bestimmt bald oder er ist noch nicht so weit.
Genau.
Und er schläft auch nicht mehr mit seiner Frau.
Nein.
Die wohnen noch im Haus, aber er hat ein anderes Schlafzimmer.
Genau.
Genau. Also, warum ich diese ganzen Beispiele alle erzähle, der erste Mann im Leben einer Frau ist der Vater. Und alle haben ein Vaterthema. Wir alle haben ein Vaterthema und wir alle haben ein Mutterthema. Weil wir haben nun normal Vater und Mutter. Wenn die Oma auch noch viel Mutter war, dann haben wir 3 Bezugspersonen, deren Mechanismen wir aufgesaugt haben. Wenn die ältere Schwester oder der ältere Bruder den Vater übernommen hat oder die Mutterrolle übernommen hat, dann haben wir manchmal 4 Bezugspersonen. 2 Eltern und 2 Kompensationseltern. Ne? Also die in die Elternrolle reingerutscht sind, weil das erste Elternpaar nicht funktional war, weil sie zu viel gearbeitet haben, weil sie keine Lust hatten auf das Kind, keine Lust hatten auf so viele Kinder, überfordert waren, überarbeitet waren. Ich meine, wir kriegen ja keine Pädagogikausbildung, bevor wir Kinder kriegen. Deswegen kriegt die Menschheit Kinder und geht dann mit den Kindern so um. Und das ist natürlich ein unfassbares Feld. Ne? Aber Familienpädagogik ist jetzt nicht meine Spezialität. Meine Spezialität ist Selbstliebe und das innere Kind und sich da wieder aus diesen alten Mustern zu erlösen. So, falls du eine Frage hast.
Ja, also es ist quasi so, dass mir alles, was ich nicht bearbeitet habe, immer wieder vor die Füße fällt. Als Krise, Krankheit, wie auch immer, um es mir anzuschauen, damit ich es bearbeite. Und wenn ich
Ja,
es
damit
nicht
ich wachsen.
bearbeitet habe, wenn ich es, ne, manchmal denkt man ja, oder mir passiert das, dass ich denke, das habe ich schon bearbeitet. Und dann kommt da wieder was um die Ecke. Und dann schaue ich mir das an und denke, ich habe gedacht, ich hätte schon. Das heißt, es geht so lange durch mein Leben, bis ich es endgültig bearbeitet habe.
Ja, den Lieblingsspruch hast du jetzt gerade gesagt, den ich immer zu hören bekomme, wenn die lieben Menschen bei mir Teilnehmer sind vom inneren Kind oder bei der inneren Kind-Familienaufstellung, sagen die immer: Puh, ich dachte, ich hätte schon so viel dran
Genau.
gearbeitet. So.
Genau.
Und ja, ich kenne diese Frustration total. Ich habe mir nur einfach diesen Satz einfach ins Klo geschüttet, weil es hilft ja null. Es hilft ja null zu sagen, Mann, ich dachte, ich hätte schon. Nee, die Wollmäuse kommen ja immer noch. Das ist ja wie wenn man in einem Wohnzimmer sagt, Mann, ich habe doch schon vor 3 Jahren gesaugt. Wieso ist es denn, wieso kommt denn dieser Dreck? Wo kommt denn dieser Dreck? Ich habe doch einmal gesaugt, ein für alle Mal. Hätte es doch klappen müssen jetzt. Nein, die kommen aus allen Ecken immer und immer und immer wieder. Und jetzt habe ich eine neue Challenge, die kommt aus meiner Vorfahrinnen-Sache. Ich habe jetzt Arthritis bekommen, so ich kann den Finger nicht biegen und so. Also solche Sachen, wo ich denke, aha, okay, was ist das? Wieso hat sich das jetzt bei mir eingeschaltet? Und wo finde ich jetzt die Lösung? Und da gehe ich einfach zu Kollegen, die sich mit diesen Dingen beschäftigen und die mir einfach da einfach fundierten Rat geben können. Und so tappe ich jetzt genauso wie alle anderen durch die Gegend, denke mir, okay, das ist meine Großmutter. Okay, so, wie kann ich das genetisch bei mir ausschalten? Weil durch die Biogenetik, ne, die Epigenetik, Bruce Lipton, Greg Braden und so, all diese wunderbaren Kollegen, da wissen wir ja, dass das geht. Also muss man sich eigentlich nur auf den Weg begeben und der kann halt lang sein, schmerzhaft sein, ist er ja, oder eben kürzer, wenn man den Schlüssel gleich gefunden hat.
Das wäre schön, den Schlüssel gleich finden.
Ja, das wäre schön, ne? Ich hätte es ja auch
Das
so
wäre
gerne.
schön.
Ja.
Ja, ich habe mir den anderen Weg ausgesucht, aber ja, es macht auch Spaß, meistens.
Naja, Seelenauftrag, ne? Du hast ja dein Seelendrehbuch selber geschrieben. Also darfst du das jetzt auch selber ausagieren, ne? Das ist halt auch so die Sache mit der Eigenverantwortung übernehmen für alle. Ist ja eine Sache für alle, ne? Wenn ich jemand im Einzelcoaching habe und die sagt, ich hab kein Geld und ich habe ein Thema mit Geld und dann kommt im Laufe des Gespräches raus, sie hat auch absolute Angst, ihr Bankkonto anzugucken oder die Briefe mit den Bankauszügen aufzumachen oder sogar zum Briefkasten zu gehen, weil da eh nur Rechnungen drin sind, dann wo fangen wir an? Wir fangen natürlich an mit der Selbstverantwortung. Ich bin verantwortlich für mein eigenes Leben. Also bin ich auch verantwortlich für meine eigenen Finanzen. So, und wenn man die Finanzen nicht im Griff hat, dann hat man wahrscheinlich woanders auch noch ganz wenig im Griff. Ne? So, also man kann im Grunde genommen den Einstieg mit dem Schlüssel zu irgendeiner Tür kann man irgendwo nehmen. Am Ende des Tages kommt es immer in der Mitte an. So, wer bist du? Was willst du wirklich? Ne? Und was ist dein wirklicher Weg?
Genau. Und wenn man sich hinsetzt und sich genau mit den Themen mal auseinandersetzt, dann kommen ja ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten auf mich zu. Ja. Und wie fange ich dann an? Wie fange ich denn am besten an? Was empfiehlst du jetzt allen, die uns hier zuschauen, zuhören? Wie sollen sie anfangen?
Also, es gibt auf diese Frage mehrere Antworten. Die erste Antwort ist, jeder ist ein Individuum, das kann man nicht allgemein beantworten. Dennoch gibt es für mich das A und O, also das habe ich auch so erst nach 20 Jahren Coaching-Tätigkeit für mich als absolutes A und O entdeckt. Das ist in meiner Arbeit immer wieder vorgekommen, die Arbeit mit dem inneren Kind. Aber jetzt habe ich durch die vielen, vielen Seminarteilnehmer und durch Happiness House und unsere Mitglieder und auch die Einzelcoachings einfach wirklich zutiefst gesehen, da liegt der Schlüssel begraben in der Erziehung. Weil Erziehung, das ist ich. werde erzogen. Was ist Erziehung? Ich werde gegängelt, ich werde kritisiert und ich werde konditioniert. Also Erziehung ist ja nichts anderes als zwei Menschen konditionieren ein Kind. Ne? Das musst du so machen, das darfst du nicht, da darfst du nicht. Nein, fass das nicht an, wie du aussiehst, wie du gehst, wie du stehst, was du tust, was du machst. Alles ist falsch. Mhm. Ne? Und so kriegt dieses arme Kind so in der Mitte einfach nur von rechts oben, links oben immer nur dargestellt, oh mein Gott, ich bin ja falsch, ich bin ja falsch, ich bin ja falsch. Und dieses ich bin ja falsch sagt dieses Kind sich natürlich nicht gleich zu Beginn, sondern es fängt an, sich zu verhalten, zu sagen, okay, habe ich es jetzt richtig gemacht? Ah, super, habe ich jetzt mein Zimmer aufgeräumt? Ah, nein, ah, habe ich den Pullover richtig gefaltet? Habe ich das? Also ein Kind macht sich ja unglaublich viel Mühe, dem zu genügen. Mhm. Und dadurch verlassen wir unser wahres Ich komplett. Das heißt, wir sind gerade mal geboren worden, können noch nicht mal irgendwie unsere kleinen Füßchen auf den Boden stellen. Schon werden die ständig von der Erdoberfläche runtergehauen. So ist es nicht richtig, so ist es nicht richtig. Und wir stehen immer wieder auf und sagen, oh, aber jetzt, aber jetzt, aber jetzt. Und da man uns unsere eigene Identität gleich zu Beginn wegnimmt, also umgekehrt, wenn ich keine Identität zu Beginn schon habe, habe ich keine Referenz, wenn ich später meine Identität verlasse, sie wiederzufinden. Ich kann ja nur etwas wiederfinden, von dem ich ja schon eine Form kenne. Wenn ich weiß, das ist ein Glas und das habe ich gebaut, gestaltet, und jemand sagt, nee, das ist eine Vase, dann kann ich immer noch sagen, Moment mal, interessante Sache mit der Vase, aber das fühlt sich für mich nicht richtig an, das ist ein Glas. Aber wenn wir gar nicht wissen, was das ist und uns wird immer gesagt, das ist eine Vase, werden wir mit Zähnen, Klauen und Händen verteidigen, dass wir uns verändern müssen, weil wir sind doch ganz was anderes. Bis wir darauf kommen, wir sind eine wandelnde Konditionierung, und zwar von unseren Eltern und Bezugspersonen. Da kommen ja auch noch Pfarrer und Lehrer und die Clique dazu und die beste Freundin und der erste Freund und die ganze Pubertät und so. Also innere Kindarbeit hat nichts damit zu tun, dass wir jetzt mit dem Schnuller anfangen, sondern die hat mit dem Tag der Zeugung eigentlich zu tun. Da kommen wir aber schwerer ran. Mit dem Tag der Geburt, da haben wir manchmal noch eine Legende, noch eine Geschichte. Deine Geburt war schwer, leicht. Du hattest die Nabelschnur, du warst ein Kaiserschnitt, du warst das und das. Also ich war zum Beispiel eine Trockengeburt. Dadurch weiß ich, aha, alles ist so zäh, ne? Alles, was so, ich mache es mir selber schwer. Ja. So, also von Tag der Geburt bis zum 25. Lebensjahr, da reden wir von der Spanne vom inneren Kind, inneren jungen Erwachsenen und inneren pubertierenden und Erwachsenen. So, das heißt, das ist eine immense, immense Lebensspanne, die völlig durchkonditioniert ist. Von der Schule, von der Uni oder von der Lehre bis eben zum, ich mache meinen eigenen Beruf, bis zum Berufseintritt. Und dann erst fangen wir an, das überhaupt auszuagieren, was wir alles gelernt haben. Das heißt, wir lernen und lernen und lernen, kriegen all diese ganzen Dinger reingehämmert und wissen nicht, wer wir sind, aber wir wissen ganz genau, wer wir zu sein haben. Und dann treten wir ein ins Berufsleben und dann kommen die Nächsten und sagen, nee, aber so hast du nicht zu sein, so hast du nicht zu sein, so hast du nicht zu sein. Das nennt sich Probezeit und Briefing und Einarbeiten. Ja, und dann ist man wunderbar eingearbeitet und dann bleibt man eingearbeitet. Und dann hat man es mit jedem Jahr schwerer und schwerer und schwerer und schwerer herauszufinden, wer man wirklich ist und was man eigentlich hätte sein wollen oder eigentlich hätte werden wollen, wenn man Eltern gefunden hätte, die einen unterstützen, anstatt kleinstutzen. So. Und deswegen, wenn du mich fragst, was ist so mein Schlüssel? Mein Schlüssel ist immer der aus der Kindheit. In die Kindheit gehen und gucken, wo habe ich mein Herz verloren? Wo habe ich mein Selbstvertrauen verloren? Wo habe ich mein Urvertrauen verloren? Wo habe ich lauter Minderwertigkeitskomplexe bekommen? Wo habe ich angefangen, meinen Körper abzulehnen? Wo hat man mich in allen, ne, abgelehnt? Wo habe ich meine Intimität traumatisiert bekommen? Wo habe ich die Sache mit dem Geld nicht mitgekriegt, wo habe ich die Sache mit, also allem, So, all das, was wir brauchen würden, wird uns leider nicht beigebracht. Ne?
Ja. Das lernen wir später, genau. Das lernen
ja,
wir
aber auch gerade die Sache mit den Finanzen, ne? Wie gehe ich mit Finanzen um, wird uns überhaupt nicht beigebracht. Meine Mutter hat mir eine Sache gesagt zu Finanzen. Sie hat gesagt, wenn du 100 D-Mark einnimmst, dann legst du 30% weg, also 33 legst du weg, 33 brauchst du eh für Miete und lalala. Und 33 nimmst du für deine Weiterbildung und Ausbildung. Das war Gold wert, weil ich es gemacht habe. Und noch ein finanzieller Tipp war, nie Schulden machen. So, das waren die beiden Dinge, an denen ich mich rangehangelt habe. Ne? So, das hat glücklicherweise ganz gut geklappt, weil ich sehr selbstdiszipliniert bin und nie mehr Geld ausgebe, als ich habe. Und da gibt es diesen berühmten Spruch, immer nur nach der Decke strecken. Das bedeutet nur das machen, was man hat und nicht einfach die überziehen, weil dann hat man kalte Füße, ne, irgendwann. Und so hangelt man sich mehr oder weniger schlecht und recht durch die Welt, ne? Aber da habe ich immer noch nicht gelernt gehabt, was ist Reichtumsbewusstsein, was ist Abundance, was bedeutet das, wenn ich mit einem Reichtumsbewusstsein auf die Welt komme oder erzogen werde. Ich bin mit einem extremen Mangelbewusstsein, sparen, 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 Geld ist des Teufels, das ist nur der Tanz ums goldene Kalb, ne? Katholische Kirche hängt über allem so. Auch
Geld ist
ich war,
schmutzig und was ist alles?
Geld ist schmutzig. So. Auch meine ersten Coaching-Sessions, oh mein Gott, war ich was sage ich da, was verlange ich da für Geld, was kann ich denn da sagen? Dann habe ich alle meine Kollegen gefragt, was nehmt denn ihr? Und dann habe ich für mich einen Anker gefunden, der heißt marktüblich. So, also marktüblich beim Einstieg, wenn man zuerst Coach ist, ist Summe X. Marktüblich, wenn man so lange Coach ist wie ich jetzt und in dieser Reichweite ist, mit dieser Reputation, ist Summe X. So, und damit kann ich gut leben. Aber wenn man mich fragt, was kostet denn dein Einzelcoaching, was glaubst du, was ich antworte in der E-Mail? Ich sage nicht Geld. Da bin ich völlig so, oh, Geld. Ich sage Wertschätzungsbeitrag.
Ja, genau. Genau.
Ja.
Energieausgleich finde ich auch immer sehr schön.
Ja, ich finde Wertschätzung, weil ich habe es mit Selbstwert gehabt und so. Also ich finde Wertschätzungsbeitrag sehr schön. Mhm. So. Und also, aber das betrifft das ganze Leben. Alles, was wir in der Erziehung, in der Kindheit gelernt haben, zieht sich durchs ganze Leben durch bis zum Schluss. In unerlöster oder erlöster Form. Letztendlich geht es nur, kann ich diese Form erlösen? Weil raus komme ich nicht, was nicht schlimm ist, weil wenn ich sie erlöse, bin ich schon draußen. Mhm. Na, viele sagen, ach nee, dann bleibe ich immer so. Nein, nein, bleibst du nicht. Du wirst natürlich viel, viel Geld, du kannst auch zum Millionär werden. Nur wenn du Angst vor Geld hast, wird die Million auch ganz schnell wieder verschwinden, weil du denkst, ah, Geld ist schmutzig.
Ja. Na? Ja, weil ich das noch nicht verinnerlicht habe.
Genau, genau. Alles, was wir nicht verinnerlicht haben, hat keinen Bestand.
Ja, und kommt dann immer wieder als Thema, bis ich es bearbeitet habe.
Mhm.
Ja. Aber ist doch schön. Klingt eigentlich ganz einfach.
Es klingt total einfach. Es macht unglaublich viel Schmerzen, kostet viel Geld. Man holt sich oft eine blutige Nase, man rennt in viele Sackgassen, man macht viele U-Turns, man muss immer wieder zurück. Und dann schämt man sich, fühlt sich schuldig und macht sich selber fertig. Wieso warst du denn noch, hast du nicht? Und so. Also das ist einfach ständig so ein Kreislauf. Ne?
Ja. Ich habe dabei gelernt, dass ich... wie soll ich das ausdrücken? Also irgendwie kam mal so eine Stimme, die sagte, sei geduldig zu dir, du lernst. Und dann hat das wie Klick gemacht, wo ich gedacht habe, ja, im Endeffekt ist dieses Leben, ist meine Lernaufgabe. Und ich darf geduldig sein. Wie ein Kind, das laufen lernt, das 50 Mal hinfällt und wieder aufsteht und Fahrradfahren lernt. Das fühlte sich viel leichter an, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht sage ich einfach mal geduldiger mit mir selber, oder?
Ja, Ja. Aber Geduld kann man kaum lernen, weil das eine Sache ist, die wir mitbekommen. Ne? Ich bin ein schneller Mensch oder ich bin ein langsamer Mensch. Ne? Es gibt ja Menschen, die ganz, ganz bequem, so scheinbar so, ne, alles ist easy und es ist langsam, aber wie eine Schnecke, die kommen ja unglaublich schneller zum Ziel, als jemand, der irgendwie sagt, ach, ich muss jetzt hin und völlig erschöpft da ankommt, weil wir unsere Ressourcen nicht gut eingeteilt haben. Ne? Ein Marathonläufer und ein Marathonlauf sind einfach ganz unterschiedliche Sachen, also ein Sprinter. Und ich bin zum Beispiel so ein Projektsprinter. Ich kann gut sozusagen etwas anfangen, sofort in hochziehen und dann begleiten die erste Zeit und dann Schleifchen drüber machen. Also deswegen ist zum Beispiel Bücherschreiben für mich super, weil ich weiß, aha, da gibt es einen Endpunkt, da gebe ich das ab. Da habe ich dann so einen Bogen und dann ist ein Schleifchen drum und dann sehe ich es auch. Ne? Bei anderen Projekten, da hat man das Gefühl, das endet ja nie.
Ja, das ist gut gesagt. Also das heißt, du brauchst schon so deine Vision oder vielmehr so dein Endbild, richtig verstanden?
Ich brauche die Vision, ja, genau. Ich brauche die Zielvorgabe. Also, ne, ob was auch immer das jetzt ist, ob das jetzt ein Projekt ist oder ein Produkt ist, ich brauche, und deswegen haben wir ja auch die Wunschcollage, ne, erfolgreich wünschen, klar, das kleine 1x1, das Gehirn braucht Bilder. Und mein Gehirn braucht auch Bilder. Ich möchte das vor mir sehen, wie das ausschauen wird. Ob ich jetzt ein Glas blase, was ich auch tue. Ne? Und. Ob das jetzt ein Kunstwerk ist oder ein Buch oder ein Kartenset oder ein Online-Kurs oder so. Ich muss es vor mir schon sehen. Und dann fange ich an, es hinzuentwickeln, bis es dann genauso ausschaut, wie ich es haben wollte. Mhm. Also Visionäre arbeiten halt so.
Genau, ja. Mhm. So begreife ich auch. Also wenn mir jemand sowas bildhaft erklärt, so wie du eben mit dem Glas, das kann ich sofort umsetzen, das kann ich sofort begreifen. Ich habe manche Bücher gelesen, wo ich mir gedacht habe, ich weiß nicht, was du mir sagen möchtest. Ich habe das dann nicht verstanden. Wenn mir dann so Beispiele kommen, kann ich das sofort umsetzen, kann ich das sofort, ist das für mich greifbar. Ja.
Naja. Ja, nicht nur für dich, wir haben ja 5 Sinne und manche Leute sind eben olfaktorisch, gehen über den Geruch, über ein Audio, sind Hörmenschen, andere sind Sehmenschen, andere sind Tastmenschen, also und andere sind Schmeckmenschen. Also das ist so. Ich, weißt du, wenn du mich, vorhin hast du mich gefragt, was ist denn der Schlüssel zu allem? Und ich sage, der Schlüssel zu allem ist, lern dich sehr, 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 sehr gut kennen. Je besser du dich kennenlernst, desto mehr Schlüssel hast du in der Hand und desto mehr kannst du auch Schmerz vermeiden, weil du einfach sagst, nee, in diese Situation bringe ich mich gar nicht erst. Also wenn jemand sagt, kannst du mir Geld leihen, sage ich nein. Ne? Weil ich ganz genau weiß, die Freundschaft wird dran zerbrechen und ich werde Schmerzen haben, es wird mir peinlich sein, danach zu fragen und. Und wir haben es nur einmal gemacht bei einer sehr, sehr super, super besten Freundin. Und ich hatte unglaubliche Schmerzen, es zurückzufordern, was mein gutes Recht war. Mhm. Weißt du? Und deswegen, nee, mache ich nicht mehr. Und es war auch schon über der Zeit, wo sie es versprochen hatte, dass sie es zurückgibt und. Ein Jahr drüber. Also ich kann es nicht. Und ich habe mich jetzt kennengelernt. Ich habe eine meiner Hauptregeln durchbrochen, wegen persönlicher Not einer besten Freundin. Und dennoch ging es mir schlecht. Mir ging es nicht besser dabei. Mhm. Weißt du? Das ist ja auch faszinierend. Weil ich habe mich verlassen, meine Authentizität verlassen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber das ist doch christlich und ich hätte doch und da sage ich ja, ja und dennoch. Ne, manchmal ist einfach ein Ja auch so ein starkes Nein, dass man drunter leidet, weil die Medaille immer 2 Seiten hat. Ich habe Ja zu ihr gesagt, ja, Nein zu mir. Sage ich Ja zu mir, sage ich Nein zu ihr. Das ist ja niemands Macht. Ja. Ja. Hätte ich auch gelitten. Wenn ich Nein gesagt hätte, hätte ich ja auch gelitten. Also.
Genau. Ja, aber es löst was in einem aus. Und es hat dich ja wahrscheinlich genährt, das mache ich nicht mehr.
Ja, genau, das mache ich nicht mehr. Genau.
Ja, das sind alles Erfahrungen, die wir machen dürfen.
Ja, genau.
Sehr schön. Michaela, ich danke dir sehr.
Sehr
Hast
gerne.
du noch so, du hast schon so unglaublich viel gesagt, aber hast du noch so zum Abschluss, wie kann man starten? Wie soll man, womit soll man anfangen? Hast du noch so eine kleine Intention?
Naja, weißt du, wir haben ja, der Pia und ich, wir haben ja Happiness House gegründet. Und das haben wir genau deswegen gegründet, weil die Menschen eben sagen, womit soll ich starten? Wo kann ich mich da entlanghangeln? Ne? Und da haben wir eben mit der Mitgliedschaft, wir sind so wie Netflix für Persönlichkeitsentwicklung, haben wir ganz viele Online-Kurse. Und wir sind ja auch sehr oft live, der Pia und ich, jeden Sonntag zum Beispiel, für über 2 Stunden. Da geben wir einfach Ratschläge und sagen, okay, fang mit dem Kurs, erfinde dich neu an. Oder fang mit Selbstliebe an oder mit Resilienz oder mit Gesetz der Resonanz oder erfolgreich wünschen oder so. Also es gibt so, so viel da draußen, was man wirklich nutzen kann. Und ja, es gibt auch den YouTube-Kanal von Pierre und es gibt meinen YouTube-Kanal mit Meditationen und bei ihm Meditation und. Und es gibt da draußen Milliarden von Tipps. Wir haben Happiness House gegründet, weil wir gesagt haben, da draußen ist die Luft sehr, sehr weht da ein strenger Duft gerade und wir wollen eine geschützte Community haben, wo jeder liebevoll und respektvoll miteinander umgeht und wo sich Gleichgesinnte treffen können. Also virtuell und dann im richtigen Leben machen sie es dann, weil sie sich bei uns kennengelernt haben. Und ich denke, wenn man sich auf den Weg der Persönlichkeitsentwicklung begibt, ist man sehr, sehr verwundbar. Sehr, sehr und sehr schüchtern und das sind so die ersten Baby Steps. Und da braucht man wirklich eine gute, gute Unterstützung, wo man weiß, ah, da kann ich mich auch zeigen, da kann ich auch mal was sagen und dann bekomme ich nicht wie bei den sozialen Medien da draußen das und was auch immer. Sondern bei uns gibt es eine wunderschöne Energie und eine Herzensenergie und den Pierre und mich gibt es kaum mehr live. Also der Pierre macht gar keine Seminare mehr. Wir sind früher sehr viel durch die Gegend gefahren. Und ich mache nur noch Familienaufstellungen in Glastonbury oder meine Retreats, also zurück zu deiner Intuition in Glastonbury. Das ist ja das mystische Avalon, King Arthur-Sage und die Gralslegenden und alles. Total schön. Und Elfen und Feen. Es ist super schön. Also man kann uns überall finden und der Einstieg ist leicht immer. Das Dranbleiben, das ist die Herausforderung. Ne, weil so viele Inhalte wie jetzt gab es noch nie in der gesammelten Welt. Ich kann mich noch erinnern, ich musste in die Bücherei, um so die Bhagavad Gita zu kriegen. Die gab es nicht in der Buchhandlung. Es gab auch kein Amazon. Man konnte es auch nicht googeln. Die Buchhandlung, weißt du so. Das heißt, wir kommen, unsere Generation kommt von, ich muss mir mühsam alles zusammensuchen. Und ich sage dir, es hatte den Vorteil, wir haben es dann auch gemacht. Mhm. Ne? Die Heilpraktikerschule, Prospekt zugeschickt bekommen, eine Woche später geguckt und so. Man hat es dann auch gemacht, weil man hat genau diesen Weg dann befolgt. Jetzt machst du tiddlididli und dann ist es hier rein, da wieder raus. Und man kann es nicht mehr greifen, man kann es nicht festhalten und man befolgt es nicht. Und Fokus ist ja sowieso aus dem Fenster geworfen. Und so mit Happiness House, wenn man da eben in der Plattform ist, dann behält man auch seinen Fokus. Dann bleibt man auch dran, weil die anderen sagen, hey, komm, das schaffst du, das machst du. Ne? Also so, ich denke, der Schlüssel ist dranbleiben. Was auch immer du anfängst, dranbleiben erstmal. Und dann kannst du gucken, ob es was ist oder nicht. Wenn das Sinn macht.
Das hört sich sehr, sehr gut an. Erstmal schauen, was hört sich für mich stimmig an. Und das, was stimmig ist, das vertiefen und dranbleiben.
Ja, vertiefen, genau. Weil viele sagen, oh, ich habe so viel, ich bin neugierig und ich habe so viele Interessen. Und soll ich das machen? Entscheide dich mal für eins. Mach's mal und dann das nächste, mach's mal. Nicht, was soll ich mich entscheiden, weil dann sind wir nur noch in diesem Chaos, Wirbelwind, ne? Von Gedanken. So. Erstmal, ja, okay, sagen wir mal, sagt, okay, ich habe so viele Baustellen, kommen ja viele zu mir und sagen, ich habe so viele Baustellen. Sage ich, okay, dann sag mir mal alle deine Baustellen. Ja, Partnerschaft, Finanzen, Beruf, Wohnungswechsel. Sage ich, klasse, super, hängt alles miteinander zusammen. Wenn du jetzt die Hand aufs Herz tust, was kommt als allererstes am dringendsten hoch? Und dann spucken sie aus, Partnerschaft. Und dann sage ich, super, und da arbeiten wir jetzt dran.
Genau.
Ja. Genau. Es gibt immer eins, was so der kleinere Superstar ist über den anderen.
Und da ist ja auch wichtig, oder? Mal kurz die Augen schließen, das Herz fragen, was will denn gerade wirklich bearbeitet werden?
Ja, genau. Genau. Ja,
mal alles ausblenden, Fernseher ausmachen, alles ausschalten und sich mal fragen, was will denn gerade wirklich bearbeitet werden?
Ja, genau.
Sehr schön, Michaela. Ich danke dir.
Sehr, sehr gerne.
Alles, was du zur Verfügung stellst, verlinken wir natürlich auch dann, wo wir Happiness House finden. Und ja, ich danke dir für deine Zeit und ich hoffe, dass wir ganz, ganz viele Impulse gesetzt haben.
Ja, ich denke auch. Ich schicke schon mal ganz, ganz viele in die Welt.
Genau, davon können wir nicht genug haben.
Genau, genau.
Tschüss. Danke dir. Tschüss. Ja.